Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ein rasanter Umweltkrimi, bei der ein Oktopus, der im diplomatischen Dienst ist, und der junge Pepe versuchen, die Müllmafia auszunocken und mit einem allgemeinen Plastikverbot die Weltmeere zu retten. Das ungefähr ist die verrückte Geschichte, die Stefa Kitterer in ihrem neuen Buch erzählt, und gleich ist sie damit bei uns zu Gast. Ein komisches Tier oder sogar ein Monster unterm Bett, das ist ja so ein echter Angstklassiker. Und in Stefa Kitterers neuem Buch, da erlebt Pepe so etwas in der Art. Mitten in der Nacht wird er wach, weil unten auf der Straße ein Sondereinsatzkommando unterwegs ist, offenbar auf Verbrecherjagd. Und auf einmal hält ihm ein glitschiges, feuchtes Etwas den Mund zu, ein Tintenfisch, der sich zu ihm ins Zimmer geflüchtet hat. Was für ein Einstieg, Stefa Kitterer. Erstmal herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank. Danke, dass ich hier sein darf.
Das packt einen, finde ich, schon auf den ersten Seiten wie ein Thriller. Ihr Buch gleichzeitig ist natürlich ziemlich absurd. Also ein Tintenfisch, auf den das SEK oder sowas wie ein SEK Jagd macht. Wie bitte sind Sie auf diese Idee gekommen?
Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich habe zumindest in Sachen Oktopus eine bestimmte Inspiration im Kopf. Da hatte ich in der Zeitung gelesen, dass ein Oktopus nachts aus einem Aquarium ausgestiegen ist. Er ist ausgebrochen, richtig, das war ja verschlossen, und er musste diesen Verschlussmechanismus lösen und stieg dann in das Aquarium zwei Aquarien weiter ein, um dort die Muscheln zu räubern. Und das Nacht für Nacht, und hat dort natürlich den Verschluss geöffnet, ist eingestiegen, hat die Muscheln alle verspeist, hat hinter sich wieder abgesperrt und ist zurück in sein Aquarium, um sich dort auch wieder einzuschließen. Und die Angestellten in der Forschungsstation konnten sich natürlich nicht erklären, wie denn Nacht für Nacht die Muscheln einfach verschwinden und nur noch Muschelschalen übrig bleiben, bis man nach Wochen dann eine Überwachungskamera installiert hat und dem Räuber auf die Schliche kam. Und das fand ich so genial, dass ich dachte, ah, ein krimineller Oktopus, das hat gewisse kriminelle Energie, das muss in ein Kinderbuch.
Die haben ja auch unglaublich Karriere gemacht, die Oktopusse, in den letzten Jahren. Ich erinnere mich an zahlreiche Bücher, die über deren Intelligenz und diese kommunikative Sonderart, die da haben. Und ich habe mir mal bei ihnen abgeschrieben, die Oktopusse haben 9 Hirne, 8 davon in ihren Tentakeln, 3 Herzen, sie werden rosa, wenn sie verliebt sind und so weiter. Und ihr Oktopus, der versteht sogar auch noch Deutsch und auch noch andere Sprachen.
Ja, das musste natürlich sein. Mein Oktopus ist ein Wesen, das in allen Sprachen kommunizieren kann, auch als roter Faden durch das Buch. Da gehen die beiden, ja, Pepe und dieser Oktopus, auf eine Reise, die sie um den halben Globus führt. Und das brauchte ein Wesen, das zeigt, dass Kommunikation auch jenseits der Sprache möglich ist, nämlich einfach durch Empathie und durch Mitschneiden, was ein anderer Mensch in so einer Situation jetzt von einem wollen könnte. Und Pepe lernt darüber auch die Kommunikation, die mit Farben und mit Formen funktioniert. Und dieser Oktopus kann natürlich nicht nur seine Farben wechseln, wie Oktopoden an sich, sondern auch die Form. Es gibt einen Mimikry-Oktopus, der tatsächlich die Formen von anderen Fischen oder Meeresbewohnern annimmt, um seine Fressfeinde in Verwirrung zu stürzen. Und das in Kombination mit dem Oktopus in diesem Buch führt dazu, dass die beiden auch ohne eine Sprache oder ein sprechendes Tier, was dann zu sehr Fantasy gewesen wäre, miteinander kommunizieren
aber
können.
Aber wirklich tolle Möglichkeiten für als Schriftstellerin, und Sie beschreiben das auch ganz toll, wie er die Form wechselt und wie er eben kommuniziert mit dem Jungen. Aber es geht ja auch, abgesehen davon, dass es sich schön liest, wirklich um ein ernstes Thema. Es geht um die Verschmutzung der Meere und Plastikmüll. Das ist ja so ein bisschen, hat man manchmal den Eindruck, in den Hintergrund getreten im Bezug zu anderen Umweltthemen. Hat Sie das auch gereizt, das so ein bisschen nach vorne zu bringen?
Absolut. Ich finde, das ist gerade ein besonders wichtiges Thema, weil die Zahlen einfach immer mehr steigen, was die Plastikproduktion betrifft. Und wir mit unserem Konsum in Deutschland eigentlich großen Einfluss darauf nehmen könnten, wie viel Plastik in den Meeren landet. Es geht in dem Buch um illegale Plastikmüllexporte, vor allem in die asiatischen Länder, die dort der Plastikmüll, der von uns verschifft wird, dort auf illegalen Deponien landet oder auch gleich in die Flüsse geschüttet wird und dann über die Flüsse oder über Versickerung in den Meeren landet und dort natürlich bleibt, weil sich Plastik nicht zersetzt, wie wir wissen, und höchstens zu Mikroplastik wird und die Belastung und Verschmutzung so riesig ist, dass es ja auch schon Müllstrudel gibt, die wir kennen von der Größe von Westeuropa.
Da haben Sie sehr viele Beispiele auch drin. Was hat Sie denn am meisten schockiert? Diese Müllstrudel, die eben größer als Europa sind, das kennen ja viele. Was gibt es da noch für Dinge, wo Sie wirklich gedacht haben, wow, das weiß man alles so gar nicht?
Am meisten schockiert hat mich, dass es wirklich unser Müll ist, der dort landet. Dass wir denken, unser Müll wird recycelt, ich packe ihn in die gelbe Tonne, wenn schon überhaupt, wenn er überhaupt getrennt wird. Und habe das Gefühl, Deutschland ist Recycling-Weltmeister, wir sind an Stelle Nummer 1. Aber in Wahrheit wird dieser Müll einfach nur außer Landes verschifft. Und das bedeutet außer Landes aus dem Sinn, beziehungsweise runter von unserer Statistik, er ist damit recycelt. Aber was dann mit diesem Müll in den asiatischen Ländern passiert oder auch, wie jetzt inzwischen immer wieder rauskommt, es betrifft auch osteuropäische Länder oder die Türkei, dass der Müll dort einfach nur verklappt wird und auf illegalen Deponien landet und gar nicht recycelt wird, das ist nicht auf unserem Teller. Mhm. Und eigentlich ist das ein Problem, das uns betreffen sollte. Wir müssten bis zur letzten Kette nachvollziehen können, wie unser Müll wirklich recycelt wird. Das ist das, was mich am meisten schockiert hat. Und natürlich auch die Tatsache, dass in den Flüssen in Asien so viel Müll oder so viel Plastik schwimmt, dass man das Wasser gar nicht mehr sieht. Mhm. Das sind richtige Plastik- und Müllstrudel. Und natürlich auch die Bedingungen, die dann der Bevölkerung aufgezwungen werden, in solchen Mülldeponienähen zu leben oder die Luftverschmutzung in Kauf zu nehmen, wenn er dort verbrannt wird.
Wie haben Sie denn da recherchiert? Sie sind ja zum Teil auch, die beiden, muss man sagen, machen dann eine irrsinnige Weltreise. Wenn man hinten in die Inhaltsangabe schaut, da schwindelt es einen. Das geht von Polen über die Ukraine. Ich habe es hier gerade liegen, bis nach Aserbaidschan und Kasachstan. Das sind Sie aber nicht alles nachgereist, oder?
Ach, ich wäre sehr gerne nachgereist, aber das war noch zur Corona-Zeit. Ich habe vor Corona angefangen zu schreiben und dachte, ach, ich schreibe jetzt genau das, was ich dann genau nachreisen kann. Man könnte die Route auch exakt so nachreisen. Aber wie gesagt, Corona kam dazwischen. Ich war aber in einigen Ländern auf dieser Route. Kirgisien zum Beispiel ist ein Lieblingsland von mir, das ich sehr gerne besucht habe.
Und in Bukarest waren Sie, glaube ich, auch
in
da.
In Bukarest, ja, genau.
Aber haben Sie denn auch viel so in Zeitungen recherchiert oder in Archiven? Wie haben Sie diesen ganzen Missstand? Das findet man ja vielleicht auch gar nicht so leicht, Informationen, denn das ist ja jetzt nicht so.
Wenn man sich mal so ins Internet bewegt und einen roten Faden findet, dann kann man sich an dem langhangeln. Ich habe sehr viel Dokumentationen gesehen, sehr viel Artikel gelesen. Ich habe auch mit Leuten vor Ort telefoniert, mit Botschaftsvertretern zum Beispiel und mit Leuten, die dort waren oder Leute, die aus diesen Ländern kommen, die mir Geschichten erzählt haben. Und wie gesagt, in vielen der Länder, die ich beschreibe, war ich auch selbst.
Und dann haben Sie diese ganzen Fakten. Und wie machen Sie es dann? Wie können Sie das? Wie kriegen Sie das hin, dann da so ein packendes Jugendbuch draus zu machen?
Ja, das war tatsächlich schwierig. Ich habe eine sehr strenge Lektorin, die auch darauf bedacht war, dass wirklich alles, was an Fakt in diesem Buch ist, wirklich nachvollziehbar ist und auch so in den Statistiken steht. Und hat sehr stark darauf geachtet, dass die Fakten auch wasserfest sind. Und das zu verweben war ein ganzes Stück Arbeit. Ich habe an diesem Buch jetzt fast 4 Jahre geschrieben.
Und hat sich da nicht auch in der Zwischenzeit was geändert?
Also ja, das war ein Riesenproblem. Ich habe angefangen, also Problem in Anführungszeichen, das ist eigentlich sehr löblich, dass es diese Entwicklung gab. Als ich angefangen habe, Ende 2018, war China noch der Hauptabnehmer für unseren Plastikmüll. Und China hat aber 2019 die Plastikmüllverträge gekündigt mit Deutschland und hat entschieden, dass es keinen unsortierten Plastikmüll mehr ins Land lässt. Weil China selbst ein so großes Plastikmüllproblem hat, dass sie sich um ihre eigenen Recyclingkapazitäten kümmern müssen. Und jetzt war mein Hauptbösewicht, der so angelegt war, deswegen endet das Buch auch am Südchinesischen Meer, war auf einmal kein Bösewicht mehr. Ich musste also umschreiben, was noch mehr Arbeit gemacht hat und war aber auch kein Problem wieder in Anführungszeichen, weil statt China jetzt Malaysia der Hauptabnehmer unseres Plastikmülls ist, also liegt auch am Südchinesischen Meer beziehungsweise dort unten in der Ecke und da konnte ich dann relativ einfach verschieben.
Sie haben ja schon ein Buch geschrieben, das heißt Welt verbessern für Anfänger. Ich glaube, da haben wir sogar auch miteinander drüber gesprochen.
Genau.
Ist denn das was, woran Sie auch wirklich ganz fest glauben, dass man auch eben anfangen kann, jeden Tag die Welt zu verbessern und zu verändern?
Absolut.
Oder vergeht einem das nicht mal, wenn man sich da in so einen Sumpf hineinarbeitet, wie den Sie da in diesem Buch auch zeigen? Da vergeht einem doch auch manchmal der Glaube daran, dass man es noch zum Guten wenden kann.
Ach, natürlich, das ist ein zweischneidiges Schwert und eine Entscheidung, auf welche Seite man sich begibt. Welcher Seite man glaubt, ist das Glas halb voll oder halb leer. Und es gibt wahnsinnig viele Initiativen, auch lokale Initiativen von vor Ort, von Leuten, die sich dagegen wehren und die Aufmerksamkeit im Internet schaffen oder übers Internet. Und wie gesagt, auch politische Bewegungen, die zu Ergebnissen führen. China beispielsweise als bestes Anführerbeispiel, die gesagt haben, der Plastikmüll kommt uns nicht mehr rein. Es verändern sich Dinge. Und je mehr darüber gesprochen wird und je mehr Leute mitmachen, ich glaube ganz fest daran, kann sich was verändern.
Und am Ende bleibt ja immer die Frage, was können wir so als Einzelne zu Hause machen? Wie gehen Sie damit um?
Es ist wahnsinnig schwierig, weil das Plastikproblem ja nicht das einzige Problem ist. Und wo man hinschaut, denkt man, oh Gott, ich muss eigentlich, kann ich mich nur in die Ecke stellen und gar nichts mehr machen. Ich darf mich nicht mehr bewegen. Aber jeder Zentimeter hilft, das ist meine Überzeugung. Und ich versuche aktiv Plastik zu vermeiden, wo auch immer es geht. Ich boykottiere große Plastikverursacher wie Coca-Cola beispielsweise, die für ein Viertel der Plastikmüll oder der Plastikflaschen verantwortlich sind. Und achte darauf, dass ich in meinem Alltag so wenig Plastik wie möglich verbrauche.
Also im Kleinen anfangen.
Im Kleinen anfangen und aber auch sich engagieren und im Großen mitmachen. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass es einen politischen Druck braucht. Also nicht nur die Grasbewegungen von unten, sondern auch einfach ein Umdenken in der Politik, die von oben mithilft, Sachen umzusetzen.
Und ein Bewusstsein eben auch vielleicht tatsächlich schon bei Kindern schaffen. Und das kann man ja mit Ihrem Buch zum Beispiel, Stefan Kitterer.
Das ist meine Hoffnung.
Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns hier in Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Und das Buch Pepe und der Oktopus auf der Flucht vor der Müllmafia mit Bildern von Claudia Weikert ist beim Gerstenberg Verlag erschienen. Es hat 528 Seiten und kostet 20 Euro. Wer den Schriftsteller Lutz Seiler oder seine vielgelobten Romane Crusoe und Stern 111 bis gestern noch nicht kannte, der hat jetzt ganz sicher seinen Namen gehört. Denn gestern ging es durch alle Nachrichten, dass Lutz Seiler in diesem Jahr mit dem Georg-Büchner-Preis ausgezeichnet wird, dem wahrscheinlich angesehensten Literaturpreis, der hierzulande vergeben wird. Während der Pandemie, als tiefer Lockdown uns in unsere Wohnungen und Zimmer verbannt hat, da haben wir für die Lesart einige Autorinnen gebeten, nach dem Vorbild der Reise durch ein Zimmer von Javier de Maistre uns auf so eine Fantasiereise mitzunehmen. Und hier ist der Zimmerausflug von Lutz Seiler.
Mein Zimmer um Mitternacht. Das Geräusch ist eine Art an- und abschwellendes Rauschen, stetig und leise. Es ist gleich neben mir. Offensichtlich ist die Gasheizung, die gegen 23 Uhr automatisch herunterfährt, noch einmal angesprungen. Seit Jahren gibt es Probleme mit der Heizung. Langsam löse ich mich aus meiner Starre am Tisch, um eine Hand auf den Heizkörper neben dem Tisch zu legen, wie zur Beruhigung. Der Tisch ist sehr groß und ein gutes Stück, wie man so sagt, angeblich aus dem Holz stillgelegter Schiffskutter gefertigt. Die Bewegung meiner Hand gelingt, ist aber viel zu fahrig, fast hektisch, und hat zur Folge, dass das Rauschen, Meeresrauschen, jetzt ungehindert in mich eindringen kann. Ich denke, vielleicht ist es gerade das, dass wir in unserer Müdigkeit und Erschöpfung, unserer Eitelkeit und Arroganz irgendwann nicht mehr in der Lage sind, das uns zugedachte Unglück, jenes Unglück, das schon lange mit uns liebäugelt, draußen vor der Tür zu halten. Es steht da draußen noch ganz roh und nackt und zu allem bereit. Die Kette klirrt, das Unglück schnappt nach Luft. Und plötzlich lockert sich der Pflock. Der Anblick meines Zimmers, trauriges Erstaunen, all die schönen Dinge, und wie gemütlich, denke ich, als wäre das die Stube eines anderen Menschen. Es gibt Bücher und Bilder darin. Ein größeres Bild zeigt ein junges Wildschwein auf der Flucht. Darunter hängt ein kleines Plakat, es zeigt die Fotografie einer Schule in der französischen Provinz, vor der eine schwarze Katze vorbeihuscht. Die Katze ist unscharf. Daneben die Tuschezeichnung eines Kolibris. Im Rahmen der Kolibri-Zeichnung stecken ein Foto meines Sohnes, eine Tischkarte der Stockholmer Universität mit meinem Namen. Ich habe einen Frack getragen bei diesem Essen, das war Pflicht. Und eine blau gestrichelte Straßenbahnfahrkarte aus Halle-Saale von 1987, die ich vor 2-3 Jahren als Lesezeichen wiedergefunden habe, in Dostojewskis Dämonen, Band 2, die schöne Ausgabe des Aufbauverlags mit dem silbergrauen Umschlag. als ich Abschied denke. Warum? Setzt das Bedauern ein, mit einer Heftigkeit, die mich augenblicklich zurückkatapultiert. Das ist doch mein Zimmer, meine Bilder. Und der Kolibri ist keine Zeichnung, sondern eine Grafik. Das Wildschwein, Acryl auf Packpapier, der Maler heißt Ulig. Das Plakat trägt eine Aufschrift. La douce amère, das Bittersüße. Darunter ein Zitat, das ich auswendig kenne. Als ich noch sehr klein war, fand ich, dass der Name Balzac wundervoll klang, und mit 4 oder 5 Jahren hatte ich beschlossen, dass ich 2 Kinder mit den Namen Balzac und Myxomatose haben würde. Das Zitat stammt von Odile Marcel, eine französische Erziehung. Ich möchte das laut sagen, um das Rauschen zu übertönen und zum Beweis, dass ich noch vorhanden bin und nicht auf der anderen Seite, bin aber zu müde dafür. Aus irgendeinem Urgrund taucht die alte Angst auf, unvorbereitet zu sein. Es ist nicht nur die Angst, im Ernstfall zu versagen, es ist auch etwas anderes dabei, und jetzt sehe ich es. Du hast keinen Schlafanzug? Aha, dann musst du das hier nehmen. Es handelt sich um das Hemdchen, das hinten offen steht. Es gibt nicht mehr als eine Schleife im Nacken, die sich löst. Rücken und Hinterteil sind jetzt entblößt. Während das Kind mit nackten Füßen über den kalten Korridor starkt, voller Scham. Wo ist mein Schlafanzug, denke ich, und du hast ja gar keinen. Oder doch? Ich trage keine Schlafanzüge, aber einen habe ich doch aufbewahrt, insgeheim, für den Ernstfall, oder wie soll man es sagen? In ängstlicher, kaum eingestandener, beinahe peinlich empfundener Voraussicht habe ich einen Schlafanzug, als handle es sich um etwas Verbotenes. Dazu der Aberglaube, man gebe dem zukünftigen Unglück schon jetzt, in guten Zeiten, einen eigenen, festen Platz. Als wohnte das Unglück fortan und mit ihm der eigene Tod vielleicht in einem abgelegenen, niemals aufgesuchten Fach meines Kleiderschranks. Mein Schlafanzug. Er war ein Geschenk meiner Eltern, schon vor Jahren, Weihnachten oder Geburtstag, ein Schlafanzug von der Art, wie mein Vater sie trägt, beige und braun. Plötzlich muss ich an Nikolaus Lenau denken, das Gedicht mit der alten Wäscherin und ihrem Totenhemd, das am Ende sauber gebügelt im Schrank liegt. Wie hieß das nur? Ich stehe auf, um das Buch zu suchen, und bin sofort wieder zu Haus, im Heimathafen der Gedichte.
Lutz Seiler hat uns mit auf eine Zimmerreise genommen und uns auf doch sehr poetische Weise seinen Schlafanzug vorgestellt. Die Romane und Gedichtbände des frisch gekürten Büchner-Preisträgers sind beim Surkamp Verlag erschienen.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Über das West-Berlin ihrer Kindheit hat die Autorin Ulrike Sterblich in ihrem ersten Buch geschrieben, Die halbe Stadt, die es nicht mehr gibt. Sie hat einige Jahre als Top-Checker-Bunny mit Tex Rubinowitz einen Comic für die Titanic und eine Reihe fürs Radio produziert. Und sie hat den Roman The German Girl veröffentlicht. Jetzt ist ihr zweiter Roman erschienen, Drifter ist der Titel. Und Katharina Teutsch hat das Buch für uns gelesen. Wenn man da in den Klappentext reinschaut, das wirkt erstmal ziemlich bizarr. Da steht was von einem geheimnisvollen Auto, ein tanzender Hund, eine mysteriöse Frau im goldenen Kleid. Ist es da mit dem Lektor durchgegangen oder worum geht's eigentlich?
Ja, worum geht's? Das lässt sich bei dem Roman gar nicht so einfach sagen, weil es einerseits um alles geht und andererseits wirklich auch um nichts. Es ist ein Roman, der vom großen Nichts handelt. Aber ich versuche es mal so prägnant wie möglich hier zusammenzufassen. Also der Roman handelt von den allerbesten Freunden Wenzel Zahn und Marco Killmann, alias Killer, genannt Killer. Sie leben in Berlin, das Leben von so Young Urban Professionals, kommen aber beide aus einer Hochhaussiedlung am Berliner Stadtrand. Und der Roman beginnt jetzt damit, dass Killer und Wenzel auf die Pferderennbahn fahren mit der S-Bahn. Und da sitzt ihnen die eben von ihnen schon genannte mysteriöse Frau im goldenen Kleid gegenüber. Die stelle ich mir oder habe sie mir beim Lesen immer so ein bisschen vorgestellt wie Uma Thurman, allerdings mit Silberblick. Und die macht beim Aussteigen aus der S-Bahn den beiden Jungs dann so Zeichen, sie malt so kleine Blitze in die Luft. Und dann bricht tatsächlich über der Rennbahn ein Gewitter aus. Killer wird vom Blitz getroffen und danach ist er dann vollkommen wesensverändert, schwört seinem alten Leben ab, zieht zurück in die Hochhaussiedlung seiner Kindheit und die Geschichte nimmt dann ihren Lauf mit lauter schrägen Begebenheiten, bei denen immer wieder diese mysteriöse Frau im goldenen Kleid auftaucht.
Und wo kommt dann da der ominöse Drifter ins Spiel?
Sie kennen Drifter nicht. Also Drifter ist ja ein ganz, ganz berühmter Kultautor, der wahnsinnig abgedrehte, hochphilosophische, verschwörungstheoretische Werke schreibt. Das ist doch hier eine Literatursendung, Frau Gerg. Nein, also Scherz beiseite. Drifter ist ein erfundener, ein fiktiver Kultautor in diesem Roman, von dem der Held Wenzel alles gelesen hat. Und immer wenn ein neuer Drifter irgendwie in den Buchhandlungen erscheint oder in den Verlagsvorschauen erscheint, dann ist Wenzel der Erste, der hinrennt. Und jetzt hat eben diese Frau im goldenen Kleid tatsächlich einen neuen Drifter-Roman auf ihren Knien liegen und blättert da so drin rum. Das sieht Wenzel, läuft sofort in den Buchladen, gibt keinen neuen Drifter. Also völlig mysteriös. So, und dann ist er in so einem Chatroom in dem Ministerium für ehrliche Propaganda. Das ist so ein Chatroom, wo sich Leute über Drifter unterhalten. Und dann postet er das da gleich. Dann geht eine Riesendiskussion darüber los, ob jetzt Drifter einen neuen Roman geschrieben hat oder nicht. Und ob irgendwelche Insider den jetzt nur lesen dürfen. Und jetzt begegnet er eben dieser Frau im goldenen Kleid wieder und versucht herauszufinden, was es mit diesem neuen Drifter-Roman auf sich hat.
Das klingt fast so ein bisschen nach so abgedrehten Verschwörungsszenarien wie bei Thomas Pynchon.
Ja, der Drifter, der erinnert in ganz vielerlei Hinsicht irgendwie an Thomas Pynchon. Der schreibt ja auch Bücher, die so eben, ich habe es gerade gesagt, so halb verschwörungstheoretisch sind und halb verdrogt daherkommen. Und er ist ein Autor, der eben inkognito lebt, von dem es nicht mal ein Bild gibt, genau wie Drifter, den eben auch niemand kennt, niemand gesehen hat. Am Ende stellt sich auch in dem Roman dann so ein bisschen die Frage, ob diese Frau im goldenen Kleid vielleicht selbst Drifter ist. Übrigens, das habe ich noch vergessen zu sagen, genialer Romantitel dieses neuen Drifter-Romans, der heißt nämlich Elektrokröte. Mich hat der Roman Drifter aber auch noch an eine andere Ikone der Popkultur erinnert, nämlich an David Lynch, der immer so Mystery-Effekte in seinen Filmen oder auch in dieser 90er-Jahre-Serie Twin Peaks benutzt. Und das macht eben der Drifter-Roman auch, weil die Frau im goldenen Kleid, die ist Teil eines Syndikats für Halbwahrheit. Und da geht es ganz viel um Zauberei, um Tricks, um um irgendwie mysteriöse Kunstperformances und so weiter. Und das geht irgendwie so ein bisschen in diese Mystery-Richtung auch.
Und was ist das jetzt eigentlich für ein Roman? Ist das auch so ein bisschen, ja, schon eine ernst gemeinte Satire, Mediensatire? Oder ist das einfach Spaß an der Freude, am Trash? Was würden Sie sagen?
Ja, der Roman ist wirklich alles auf einmal. Er ist einerseits hochgradig satirisch, wenn er diese ganze Parallelwelt von Social Media durch den Kakao zieht, dabei aber auch total wach gegenüber gesellschaftlichen und sprachlichen Entwicklungen. Also diese Frau im goldenen Kleid zum Beispiel, die ist sowas wie eine digitale Magierin. Die ist Inhaberin einer Videoplattform Los Videos. Sie vermischt dort Zauberei, Performancekunst und Anlageberatung. Und sie ist selbst an der Börse mit einem Unternehmen, das eine psychoinvasive Smartwatch herstellt. Die zapft dann die Erinnerungen ihrer Nutzer an. Und hier kippt dieses heitere Performance-Shishi dann in irgendwas ziemlich Abgründiges, eine dunkle Macht, die aber sowas von verspielt und freundlich daherkommt bei Ulrike Sterblich, dass man sich ihr kaum entziehen kann, wie übrigens im echten digitalen Leben ja auch, wo wir heiter und irgendwie relativ unbekümmert unsere Daten rausgeben und Hauptsache, wir können sozusagen weiterspielen mit unseren Smartphones.
Und was wird eigentlich aus dieser Freundschaft, die Sie da am Anfang so schön beschrieben haben, zwischen Wenzel und Killer?
Ja, das ist tatsächlich ein weiteres Highlight dieses tollen Romans, dass diese Jungs auf eine vollkommen nicht machohafte Art und Weise aufeinander bezogen sind und auf die Welt bezogen sind. Also der Wenzel beobachtet, wie jetzt sein vom Blitz getroffener Freund sich verändert. Er schwört dem digitalen Lifestyle ab. Er zieht in diese Hochhaussiedlung da an den Berliner Stadtrand zurück. Das ist auch so ein ganz eigener Kosmos, so ein kleiner Leute-Kosmos, den die Autorin da schildert. Und Wenzel sieht es mit Stirnrunzeln, geht diesen Weg mit seinem Freund aber mit. Also er gesteht es ihm einfach zu, dass er diesen Sinneswandel mitmacht und er ist und bleibt sein bester Freund. Und wie die beiden sich unterhalten, wie sie sich irgendwie auch der Liebe öffnen, wie sie sich der Freundschaft öffnen, das hat etwas so entspannt, irgendwie, ja, genderunspezifisches kann man eigentlich sagen, dass ich das total bemerkenswert fand, wie diese Freundschaft hier so wirklich wunderbar durch alle Wandlungen, die die Helden in diesem Roman durchmachen, hält.
Also total begeistert Katharina Teutsch über den neuen Roman von Ulrike Sterblich, Drifter, erschienen bei Rowohlt 100 Augen, 288 Seiten, kosten 23 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Wiebke Müller, ich mache gerade ein Erasmus-Semester in Innsbruck und ich lese gerade Ungeschönt von Jacqueline Scheiber. Da geht es um so gesellschaftliche Tabuthemen, zum Beispiel spricht sie viel über oder schreibt viel über den Tod von ihrem jungen Partner und schreibt auch viel über Körper und über Schönheitsideale. Und ich mag es richtig, richtig gern. Es spricht irgendwie viele Themen an, die mich auch selber beschäftigen oder beschäftigt haben in letzter Zeit. Große Empfehlung. Es hat schon auch was mit meinem Studium zu tun. Ich studiere Soziologie und Politikwissenschaft und da sind ja auch irgendwie so gesellschaftliche Tabuthemen auch teilweise von Interesse. Aber ich würde schon sagen, ich lese insgesamt eher privat.
Wiebke Müller liest in Innsbruck Ungeschönt, sprechen über gesellschaftliche Tabus, Bodyshaming und psychische Gesundheit von Jacqueline Scheiber. Erschienen als Taschenbuch bei Piper für 14 Euro. Berlin-Friedenau, das gilt bis heute als Dichterviertel. Günter Grass hat hier gewohnt, Uwe Jonsson, Kafka und Kästner. Und auch heute zieht's Künstler in die gut bürgerliche, beschauliche Gegend. Die Kinderbuchautorin Sabine Ludwig zum Beispiel wohnt direkt über der Buchhandlung Der Zauberberg. Und einer der Inhaber dieser Buchhandlung, Gerrit Schof, ist jetzt bei mir. Hallo, schön, Sie zu sehen, Herr Schof.
Guten Tag.
Frau Ludwig ist ja auch Stammautorin bei Ihnen. Ich war auch schon bei diversen Lesungen mit meinen Kindern. Das funktioniert immer, oder, wenn die liest?
Ja, wir hatten gerade wieder eine von ihrem neuen Buch.
Also das ist so ein fester Pakt, aber Sie machen ja auch sonst viele Veranstaltungen.
Ja, wir hatten sehr schöne dieses Jahr. Zuletzt war Frau Scherbakowa da von Memorial, die jetzt in Berlin wohnt und war ein Highlight meiner Buchhändlerkarriere.
Und dieser regionale Bezug, den ich da so ein bisschen angedeutet habe mit diesen Dichtern, die da mal gelebt haben oder noch leben, ist das auch was, wonach Kunden gezielt fragen?
Sehr selten. Also
wirklich?
Das sind tatsächlich nur noch die älteren Semester und vor allem die Kunden, die damals schon im Buchladen präsent waren, die wissen und erinnern sich, aber sonst kaum jemand.
Also auf jeden Fall kann man bei Ihnen, ich weiß es aus eigener Anschauung, sehr ausgewählte Bücher finden und Sie haben uns auch drei ausgesucht, die jetzt nicht ganz so gewöhnlich sind. Fangen wir mal mit dem ersten an. Das ist ich war ganz überrascht, ein vollkommen unbekanntes Kapitel der deutschen Nachkriegsgeschichte. Föhrenwald, das vergessene Städtel von Alois Berger. Was erzählt der da? Was beschreibt der?
Tatsächlich auch eine mir unbekannte Geschichte. Und ich möchte voran sagen, dass alle drei Bücher, die ich heute vorstelle, auf Empfehlungen kamen. Also keines wurde von uns als Buchhändlern entdeckt, sondern wurde uns empfohlen, hier von dem Autor selbst. Und es war wirklich eine großartige Entdeckung. Also dieses Föhrenwald war von 45 bis 57 wirklich ein jüdisches Städtel in Süddeutschland, also in der schönsten landschaftlichen Gegend. Aber wenn man die Fotos sieht, wirklich wie Polen in den 20er, 30er Jahren. Also unglaublich. Und diese Geschichte, wie sie dann weitergeht, ist halt auch sehr spannend, ja, dass dann ab 57 ganz andere Menschen da von der katholischen Kirche angesiedelt wurden, die Geschichte komplett vergessen gemacht wurde, also aktiv sozusagen das Erinnern daran, dass hier ein jüdisches Städtel mal 10 Jahre war, vergessen wurde und dass der Herr Berger, der da selber groß geworden ist, das dann irgendwann tatsächlich durch einen Zufall mitbekommen hat, dass davor seinem Leben da noch ein anderes Leben war und er hat es jetzt so aufgeschrieben und das ist wirklich beeindruckend.
Und das ist so eine Mischung aus historischer Recherche und eigenem Leben oder wie ist
ja,
das?
Ja, aber hauptsächlich schon die Recherche, also von den Menschen, die dann da gelebt haben, was die vorher erlebt haben, um zu überleben. Also da sind tatsächlich so viele auch sehr berührende, beeindruckende Lebensgeschichten drin. Aber dann natürlich dann der Alltag in dem Städtel und dann dieser komische Bruch dann, wenn dann deutsche Vertriebene dann da, kinderreiche Vertriebene, so war das Kriterium, glaube ich, für die katholische Kirche, dann da angesiedelt wurden und ein ganz neues, anderes Leben führen. Also wirklich hochinformativ, sehr spannend und auch für Leute, die schon alles wissen, noch was zum Lernen. Ja.
Also auf jeden Fall ein spannender Tipp. Föhrenwald, das vergessene Städtel von Alois Berger bei Piper erschienen. Dann ein tolles Projekt haben Sie noch auf die Liste gesetzt. Hatten wir auch hier in der Lesart, glaube ich, schon mal vorgestellt. Wörter im Krieg von dem ukrainischen Autor Ostap Slewinski.
Ja, Empfehlung des Verlegers auf dem Berliner Bücherfest hat er mir das in die Hand gedrückt und ich habe gedacht, was ist das, was soll das? habe dann angefangen zu lesen und war auch sehr, sehr beeindruckt, sehr berührt. Es sind halt einzelne Begriffe, also von Apfel bis Körper, Schwangerschaft und was diese Begriffe dann im Krieg für eine Veränderung erfahren, weil man halt ganz andere Erfahrungen dann macht mit diesen Begriffen und erzählt werden die von Binnenflüchtlingen der Ukraine, die von dem Herrn Sliwinski interviewt werden. Und es sind da auch ganz unterschiedliche Menschen, die da diese Begrifflichkeiten für sich neu ordnen. Und ja, ein beeindruckendes, bewegendes Buch.
Schärft wahrscheinlich auch nochmal die Sensibilität für unseren Umgang mit Sprache.
Unbedingt. Also ändert schon, natürlich Vergleiche hinken immer, aber an dieses LTI von Klemperer, dass tatsächlich so Wörter ihre Bedeutung halt verändern können in unterschiedlichen Situationen und wer sie halt gebraucht. Und da merkt man das halt tatsächlich, dass so durch eine Lebenserfahrung Wörter eine andere Bedeutung bekommen.
Also Wörter im Krieg von Ostap Sliwinski, erschienen bei Edition Fototapeta Berlin. Und dann haben Sie uns noch eine schöne Wiederentdeckung ausgesucht, der Snob von Edmund Edel. Was gefällt Ihnen daran so gut?
Ja, erstmal habe ich es ausgesucht, damit es hier ein bisschen leicht endet. tatsächlich auch eine Empfehlung des Verlegers.
Quintus und ich muss sagen, ist es, ne?
Genau, also auch ein sehr feiner Berliner Verlag. Und es ist jetzt der zweite Buch in einer Reihe von Wiederentdeckung von Herrn Edel. Und es kommt noch mehr. Und ich muss sagen, es lohnt sich. Also spielt in Berlin so im Anfang des 20. Jahrhunderts, so 1900, 1905. Sozusagen für die Fontane-Leser wie mich halt eine schöne Fortführung so in der Zeitschiene von der Sprache und vom Tempo her dann doch was ganz anderes als Fontane. Also wirklich sehr temporeich, sehr, sehr modern, finde ich, geschrieben. Und der Snob, also der Titel ist halt Programm, geschildert wird halt das Leben eines Snobs, der auf Abwägen gerät, sich in ein kulturelles Theaterprojekt verstricken lässt, aber dann doch merkt, dass das eigentliche Leben als Snob doch viel, viel wertvoller ist und sich dann davon wieder trennt. Also ja, man erfährt viel von dieser gesellschaftlichen Schicht. Man muss nicht Berliner sein, um das zu lesen, weil St. Moritz und die Côte d'Azur spielen auch, Monte Carlo spielen eine große Rolle. Also ist eigentlich so ein Porträt einer Gesellschaftsschicht des Europas vor dem Ersten Weltkrieg, was dann halt 15 Jahre später untergegangen ist. Und ja, sehr, sehr lesenswert.
Also noch eine tolle Empfehlung, Edmund Edels, der Snob, erschienen beim Quintus Verlag, Gerrit Schof von der Buchhandlung der Zauberberg. Vielen Dank für diese Empfehlungen.
Sehr gerne.